This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Spannend, aber so mit dem vierten Monat ändert sich einfach ja nochmal ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, was einfach Wachphasen angeht. Der Schlaf verändert sich. Die wollen einfach auch mehr, einfach mehr mit dabei sein und so.
So dieses 24-7 nicht wie sonst Pausen regelmäßig und verlässlich und selbstbestimmt zu haben. Also ich glaube, das Wort selbstbestimmt ist echt so ein Thema, was einem da das erste Mal im Leben so richtig, richtig begegnet, dass man ja einfach gar nichts mehr entscheiden kann.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer.
Hallo ihr Lieben und willkommen zurück im Hebammsalon. Ich hoffe, wir hoffen, euch geht es gut. Sissi und ich strugglen auch mal wieder ganz schön mit unserem Leben und den ganzen Herausforderungen, die der Alltag so parat hält in diesen, ja vor allen Dingen auch ansonsten turbulenten Zeiten. Oder Sissi, wie geht's dir?
Ja, das ist auf jeden Fall gerade alles sehr intensiv. Ich habe das Gefühl, man hatte so... Jetzt kommen wir langsam so durch den Winter und Corona endet so ein bisschen, wird sich beruhigen, da kommen wir gleich in die nächste Krise. Es ist irgendwie gerade wirklich sehr intensiv und auch Kinder einfach in diesen Krisen zu begleiten, finde ich auch gerade, wo man selber einfach für viele Sachen nicht so Antworten hat und die Welt nicht versteht, ist wirklich sehr, sehr intensiv und das ist auf jeden Fall nicht ohne und es geht euch allen da draußen bestimmt auch nicht anders. Aber das soll natürlich nicht das Thema unseres Podcasts sein, aber so ist es ja einfach. Es beschäftigt uns alle sehr und es ist einfach sehr, sehr intensiv. Und so ist die Zeit ja auch mit einem Baby ganz oft. Intensiv.
Ja, und ich finde es auch ganz grundsätzlich nochmal ganz gut, so, ne, was du gesagt hast, also so dieses, wie sind wir selber. Also wie können wir selber unsere Stabilität halten, um auch für unsere Kinder stabil da zu sein? Und so dieses Gefühl, das finde ich ja im Moment auch so ganz bezeichnend, auch wie du das so formuliert hast, so kaum irgendwie, ne, man hat sich so auf den Frühling gefreut, weil er so viel Verheißung hatte, dass die Pandemie vielleicht sich dem Ende neigt. Was ja im Übrigen gar nicht so ist, ne? Die Zahlen steigen ja gerade wieder. Und man hat trotzdem überhaupt keine Kapazität, so zwei Katastrophen gleichzeitig, irgendwie so zwei existenzielle Themen gleichzeitig überhaupt so zu verpacken. Deshalb gerät das natürlich irgendwie total in den Hintergrund. Und was ich ja immer merke, ist, also ich bin ja auch viel, keine Ahnung, ne, mit, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, sein Twitter Feed da irgendwie durchscrollt und seine diversen Zeit online, süddeutsche.de, tagesschau.de, keine Ahnung, seine ganzen Nachrichten, Push-up-Nachrichten oder sowas, wie ein das immer wieder rausreißt und wie gut das tut. Und das ist vielleicht an der Stelle wirklich ein ganz ernst gemeinter Tipp an alle, was uns allen, ob wir jetzt Eltern sind oder nicht, gut tut, ist da zwischendurch einfach auch mal komplett auszusteigen, weil man so schnell in der Gedanken und auch Angstspirale so drin ist und dann einfach für unsere Kinder sind wir dann ja überhaupt nicht mehr erreichbar, wenn wir so irre im Kopf sind. So, das ist einfach so schwer, das so gleichzeitig überhaupt hinzukriegen. Also das ist das, was ich tue. Ich merke, dass mir das nicht gut tut. Natürlich ist es wichtig, informiert zu sein, aber dass so ein Übermaß von, weiß ich nicht, 12 Stunden Online-Ding einfach Gift ist für dieses Gefühl, Boden unter den Füßen zu behalten.
Mir tut da manchmal einfach nur gut, nur mit den Kindern Logo zu gucken. Das reicht an Nachrichten, so, weißt du, so dosiert zusammengefasst in Kindersprache. Und ansonsten habe ich das auch gerade in den letzten Tagen so gemacht, dass ich mir immer nur so eine kurze Zusammenfassung von meinem Mann geholt habe. Weil ich einfach das, also dieses morgens sofort aufwachen und sofort gucken, okay, wie viel, was ist jetzt gerade wieder schlimm.
Steht die Welt noch?
Genau, steht die Welt noch. Das habe ich jetzt einfach auch gelassen, weil es einen wirklich sehr, sehr belastet. Obwohl ich es auch bei meinem Mann sehr gemerkt habe. Der war wirklich einfach, der war richtig schlecht drauf. Also so, den hat das auch alles. Und jetzt ist er beruflich auch gerade einfach super weit weggeflogen. Also auch in diesen Zeiten zu reisen. Ne, der ist das erste Mal, das zweite Mal jetzt wieder wirklich weit, weit weg. Der ist gerade nach Indien geflogen. Und wir sind fast 14 Tage ohne ihn. Und einfach in so Zeiten zu fliegen, ist, glaube ich, einfach auch, und zu wissen, okay, wo alles so ungewiss immer ist und du hast deine Familie, vier kleine Kinder zu Hause und er ist irgendwie auch auf dem anderen Ende der Welt, ist schon immer, bringt auch irgendwie so ein komisches Gefühl immer mit. Also das ist, beschäftigt mich gerade sehr viel. Und das kannst du dir natürlich vor den Kindern nicht anmerken lassen, ne? Also, dass du jetzt gerade denkst, so, hey, schöner wäre es, wenn du jetzt nicht wegfahren müsstest und wir hier zusammen wären.
Ja.
Also ich finde, man hat ein ganz starkes Bedürfnis, immer seine Liebsten ganz eng um sich zu haben.
Total.
Und nicht verteilt zu sein. Ja.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung.
Werbung.
Und heute ist wieder unser Partner Veleda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Veleda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben.
Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blähung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihnen sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchlein-Massageöl von Veleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes Mandelöl.
Genau, und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom. Und das sind alles Öle, die traditionell schon seit Hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein, am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern, Kindbindung, ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte schafft.
Und natürlich könnt ihr das Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, Babys zu massieren und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende.
Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
Also einfach auch, ne, um zu spüren, dass das die Dinge sind, die einem Rückhalt geben in dieser Welt. Ne? Also wissen, wo man hingehört und wissen, wo sein Platz ist und Prioritäten einfach ganz klar zu sortieren, dass das Wichtigste ist, dass wir einander haben und gut aufeinander aufpassen können und uns stützen und stärken können und so. Und das ist im Moment einfach auch so wichtig, auch mit im Freundeskreis und so. Es ist ja auch immer nicht umsonst so die erste Reaktion auf solche apokalyptischen Szenarien, dass man schon auch irgendwie dann doch wieder mehr zusammenrückt. Ne? Also alles, was so durch die Corona-Zeit jetzt auch gesellschaftlich so ein bisschen auseinandergefallen ist. Also so, wenn so ein Akutereignis so zu spüren, wie auch so die Hilfsbereitschaft und so, dann gleich als erstes wieder wach wird. Und das finde ich so unglaublich beruhigen, dass der Mensch dann doch irgendwie
zusammenhält.
So ist und dass es irgendwie doch noch Hoffnung gibt auf das gute Menschen irgendwie so, ne? Und das ist ja dann auch so bestärkend und das tut ja dann auch oft so gut. Ne? Also so diese frei flottierende Angst, die man so hat im Kopf und im Gehirn und wuff, 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 die so auf einen einströmt und die Gedanken kreisen und so. Da tut es ja oft so gut, ins Handeln zu kommen. Und das Handeln ist jetzt im Moment, also hier in Berlin, weil das ja sozusagen der erste große Bahnhof ist jenseits der polnischen Grenze, wo eben viele Flüchtlinge ankommen. Und so viele von euch, also auch tausend Dank nochmal, Sissi und ich hatten ja auch auf Instagram dazu einiges gepostet. Vielen Dank für die ganz viele Resonanz und dass echt so viele von euch dass wir da alle in einem Boot sind und dass so viele von euch auch all das unterstützt haben. Ich finde, das ist immer dann einfach so super bestärkend, das zu sehen, wie viele Leute echt ne, zum Hauptbahnhof fahren und Essen dorthin bringen und die ganze Logistik inklusive, weiß ich auch nicht, Kinderwägen, die da stehen zur Weiterreise, damit die Eltern ihre Kinder wirklich auf dem Arm zum Bahnhof rennend getragen haben. Und so. Also ich finde das ganz, ganz bestärkend einfach auch, dass das so ein großer Teil auch immer wieder davon ist. Vielen Dank.
Ja, auch dieses Netzwerk, was sich bildet, also und das ist mal wieder die schöne Seite von Social Media, ja. Dass man einfach ganz schnell einfach, okay, wir brauchen Kinderwagen, wer hat noch einen rumstehen, wir organisieren uns. Und das ist einfach, das wäre ja vor ein paar Jahren noch nicht so gegangen, weil man da einfach noch nicht so aktiv da war. Und das ist wieder die ganz tolle Seite an sozialen Netzwerken. Und das finde ich auch einfach schön, dass man natürlich jetzt nicht jede Woche so 500 Euro spenden kann, weil ist ja klar, jeder in seinem Rahmen, aber dieses Helfen und kleine Sachen zu tun, mich erreichen jeden Tag Nachrichten, hier wird noch Erstausstattung, wenn man da nur einfach eine Babydecke über hat oder was, ne, dass man das gleich weitergeben, die kleinen Dinge, ne, das ist ja einfach so, wie man sich so vernetzen kann und das finde ich ist ganz toll, was ich hier in den letzten Tagen erlebt habe im Freundeskreis, bei Instagram, wie man einfach gemeinsam so schnell kleine Dinge erreichen kann und Menschen dadurch einfach so unglaublich stark helfen kann. Und das tut einfach gut, weil man ja sonst so von dieser Ohnmacht getroffen ist, dass man halt das Problem, was in diesem Land herrscht oder was zwischen diesen zwei Staaten herrscht, ja nicht lösen kann. Aber man kann halt jetzt einfach Hilfe vor Ort, also wenn die Menschen hier ankommen und vernetzen und es ist unglaublich, ich kann ja nur für unsere Stadt sprechen, aber ich sehe es ja auch in den anderen Städten, aber was in Berlin hier innerhalb weniger Tage für Netzwerke entstanden sind und diese Zentren, wo sich Leute wirklich tagtäglich da von morgens bis abends arbeiten, um halt irgendwelche Hilfsgüter zu organisieren, das ist schon krass, also echt gut. Und das tut halt, wie du sagst, gut, ne? Einfach was zu tun. Also hätte ich jetzt nicht gerade vier kleine Kinder und wäre hauptsächlich eigentlich immer alleine mit denen, würde ich mich da auch gerne hinstellen, weil das ist einfach so ein gutes Gefühl, irgendetwas zu tun, wenn man diese Ohnmacht hat, ne?
Ja, genau. Und diejenigen von euch, die sozusagen wie wir eben im Moment nicht in der Lage sind, sich persönlich einzubringen, weil sie kleine Kinder haben oder aus anderen persönlichen Gründen das nicht leisten können, können wir auch noch mal einen Link in die Shownotes packen. Ich arbeite ja schon länger mit den Ärzten ohne Grenzen zusammen. Wir spenden ja viel Geld von meinem Online-Geburtsvorbereitungskurs an Ärzte ohne Grenzen. Natürlich haben die jetzt auch ihre Teams in der Ukraine und auch in den umliegenden Ländern, wo jetzt sozusagen die Flüchtlinge alle ankommen. Und das sind einfach wirklich ne kleine Babys, hochschwangere Frauen, so die eben nicht im Kreissaal oder zu Hause gebären, sondern im Luftschutzkeller so. Und deshalb war mir das so ein großes Anliegen und ich habe da nochmal so einen gesonderten Spendentopf aufgemacht, den verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. So. Heute wäre aber auch ein Thema. So.
Und es geht um Babys.
Es geht heute um Babys, genau. Also wir haben ja so viele treue HörerInnen, die wir durch die ganze Schwangerschaft vom positiven Test an sozusagen begleiten durften. Und eure Babys werden mit uns sozusagen größer, die ihr zwischendrin geboren habt. Und es kommen dann auch immer wieder natürlich Fragen zu dieser Zeit, die auch nochmal, also jede Zeit und jede Phase hat ihre Herausforderungen, aber die auch nochmal so ein typisches Cluster-Ding ist, wo einfach so viele neue Themen auftauchen, wenn die Babys ein kleines bisschen älter geworden sind und das Wochenbett sozusagen das eigentliche abgeschlossen ist. Wenn die Babys so 4 Monate, 5 Monate alt sind, das ist nochmal eine Phase, wo sich vieles tut und verändert.
It's not my favorite.
Du hast es ja noch vor dir. So, aber ich finde, also, ne, es klingt jetzt gleich wie so, oh, wacht euch auf was
gefasst. Nein, überhaupt so nicht. Gar nicht. Aber ich liebe halt einfach dieses Wochenbett und dieses Baby. Ja. Und ja. Ich bin ja jetzt im dritten Monat, bin ich ja gerade. Oh, der ist auch schön. Finde ich auch ganz spannend, aber so mit dem vierten Monat ändert sich einfach ja nochmal ganz, ganz viel, vor allen Dingen, was einfach Wachphasen angeht, der Schlaf verändert sich, die wollen einfach auch mehr, einfach mehr mit dabei sein und so, das ist ja schon einfach, das ist ja einfach schon einfach nochmal das kommt dann eine andere Phase.
Und du hast ja genau wie ich, Sissi, auch immer dieses melancholische Zurückblicken-Ding.
Ja.
Also dieses Baby, was dann einfach dann für alle Zeiten vorbei ist. Und sie werden so schnell groß und also diese Themen, so, das ist ja auch so rasant in allem, wie die Kinder sich im ersten Lebenshalbjahr, also wie die groß werden, also wie schnell man die ersten Klamotten aussortiert. Das ist, finde ich, ja so ein besonders emotionaler Moment, wenn man die ersten Bodies in Größe 50, 56...
Habe ich noch an, Gott sei Dank.
Vielleicht für alle Zeiten dann in irgendwelche Kartons verpacken muss und dann natürlich heult, weil das ja auch... Also man freut sich ja immer auf das, was vor einem liegt, aber gleichzeitig verabschiedet man ja auch immer so viel. So, ne? Man verabschiedet sich von der Schwangerschaft und man verabschiedet sich von dem Wochenbett. Und all das ist eben auch, also geht ja nicht, also einige sagen auch, oh, zum Glück ist dieser kleine Babykrempel endlich vorbei. Also da gibt's ja auch unter den Müttern ganz unterschiedliche Typen sozusagen. Die einen sind mehr die Baby-Baby-Mütter und die anderen sind mehr die, also bei anderen fängt das erst mit der Grundschule an, dass es irgendwie Muttersein sich so richtig geil anfühlt und so. Also auch das ist ja irgendwie total, total verschieden. Aber ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich bin ganz dankbar, dass...
Der vierte Monat.
Ja, ich bin ganz dankbar, wir haben wirklich noch die kleinen Sachen an. So ein paar Teile, so der erste Schrampler, der ist jetzt so klein, deshalb das ist so aussortiert. Aber ich habe ja immer sehr, sehr zarte Kinder und deshalb passt denen immer alles sehr, sehr lange. Deshalb ist es ganz gut. Aber ich merke jetzt schon wieder so, auch von wieder Schwangerschaftsverkündigung und Leute, die 5., 6. Kind kriegen, denke ich immer so, wow, wow. Also nicht, dass
sie mit Christian jetzt
nein.
Zuhört, ne?
Nein. Wie witzig. Aber das ist so, wo ich dann wieder denke, oh Gott, ja, die sind schon wieder schwanger, wie schön. Und genau, und wir bewegen, ich habe ja gerade ein Baby geboren, also ich bin total ausgelastet und ich habe auch genug zu tun, aber es ist schon wirklich, wie du sagst, immer so ein Verabschieden. Und wir sind ja, wie gesagt, gerade im dritten Monat, aber wir wollen ganz bezieht heute darüber mit euch sprechen, was dann so passiert, was sich verändert so ab dem vierten Monat bis zum sechsten Monat. So, das ist so heute, wo wir einfach ein bisschen schnacken wollen und euch ein bisschen darauf vorbereiten wollen und vielleicht auch einfach Sicherheit geben, dass das alles ganz normal ist. Das muss man ja immer ganz oft hören, weil jetzt ist die Zeit, wo eure Hebamme ja eigentlich nicht mehr kommt. Ne? Das vermisst man vielleicht auch, so diese wöchentlichen Besuche, die ja meistens bis zum dritten Monat eigentlich noch so angedauert haben. Und dann ist man so, ach, das tat einfach so gut, dass immer noch mal einmal in der Woche die Hebamme vorbeikam und gesagt hat, das ist alles ganz normal. Und einfach das von einer anderen Perspektive zu hören, ist ja immer so ein beruhigendes Gefühl, finde ich. Oder?
Ja, total.
Und,
ja, absolut.
Und das ist halt in dieser Phase so ab dem vierten Monat ja nicht. Dann ist auch so, jedenfalls, das ist ja auch immer ein großes Thema, was wir haben, dass Frauen gerade in dieser Phase so auch so ein bisschen vereinsamen, weil wir halt nicht mehr in diesem Dorf leben, wie das halt noch vor vielen, vielen Jahren so war. Und dass man so ein bisschen isoliert ist. Und dann halt mit dem Baby alleine und sich nicht austauschen kann. Ich merke das auch gerade bei meiner besten Freundin, die wohnt ja sehr ländlich und da hat sie einfach nicht viel Austausch zu gleichaltrigen Babys und ist halt auch viel allein den ganzen Tag und Und da merkt man erstmal, wie intensiv das einfach ist, 24 Stunden ein Baby zu betreuen. Das ist nämlich einfach, wir nehmen den Podcast heute auch auf am Weltfrauentag, also alles Liebe, Karin, zum Weltfrauentag. Und da merkt man einfach,
dir auch.
Da merkt man halt einfach so, Care-Arbeit ist einfach, und sich wirklich 24 Stunden um ein Baby zu kümmern, ist einfach ein krasser Job. So. Ich glaube, es gibt nicht viel krassere Jobs. So. Also die so, vielleicht wenn man am Neurochirurg ist oder so, oder Herzchirurg, also weißt, wo man so einfach dabei sein soll. Und es wird halt immer so abgeschämt, du kümmerst dich ja nur um ein Baby. Und sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche nur um ein Baby zu kümmern, auch wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt denkt, so, heute hatte ich auch so eine Nachricht bei mir, da hat mir eine Mutter geschrieben, dass sie so denkt, oh Gott, wie schaffe ich das denn mit 4 Kindern und sie schon mit einem und so. Das kann man überhaupt gar nicht vergleichen, wenn ihr das jetzt hört, ne? Also sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche um nur ein Baby zu kümmern, ist ein intensiver Job und es ist krass. Also
ja,
das muss man gar
total.
Nicht.
Total. Und das ist ja, genau. Und das ist auch vielleicht sowas, so der 4. Monat, wenn so das Wochenbett vorbei ist und man sich sozusagen körperlich regeneriert hat von der Geburt, der Alltag vor allen Dingen auch auf eine Weise wieder anfängt, aber es ist eben so ein neuer Alltag ist und so diese komische Mischung, du hast das eben schon ganz schön beschrieben, wie anstrengend das ist, so dieses 24/7, so, also eben nicht wie sonst zwischendurch im Kleinen, also im Tagesverlauf Pausen regelmäßig und verlässlich und selbstbestimmt zu haben. Also ich glaube, das Wort selbstbestimmt ist echt so ein Thema, was einem da das erste Mal im Leben so richtig, richtig begegnet, dass man ja einfach gar nichts mehr entscheiden kann. Also diese ganzen, und sei es mal aufs Klo gehen, das glaubt einem ja immer kein Mensch, wenn man irgendwie vorher sagt, dann nimmst du ein Baby mit aufs Klo, wenn es im falschen Moment eingeschlafen ist und du dann irgendwie unbedingt ganz nötig aufs Klo musst, dann nimmst du es mit aufs Klo und pinkelst mit deinem Baby auf dem Arm. Das glaubt einem ja kein Mensch, wenn man das irgendwie vorher. Und diese Erfahrung macht man dann so langsam, dass der Alltag plötzlich ein ganz anderer, neuer Alltag ist, wo man sich erstmal reinfinden muss. Und da ist das, was du eben gesagt hast, so dieses Verbundensein mit anderen Frauen, ja auch so wichtig, dass man irgendwie ja denkt, so ey, die anderen kriegen das alle gebacken und bei mir, ey, das ist total cringe alles und oh Gott, so habe ich mir das ja überhaupt nicht vorgestellt und einfach festzustellen, ah okay, die anderen haben heute auch nicht gepennt in der Nacht und haben auch seit 4 Tagen nicht geduscht und Trockenshampoo, juhu, so, weil man sich in dieses neue Alltagsgeschehen ja erstmal so in dieser Weise reinfummeln muss. Und vielleicht hören auch einige von euch zu, die sagen so, hä, was haben die denn? Mein Kind schläft ja immer super und ich kann mir auch noch die Fußnägel lackieren, irgendwie, nachdem ich fertig bin mit allem. Aber das ist einfach erstmal alles total neu und auch, was man so vorher möglicherweise darüber im Freundeskreis erlebt hat und gehört hat und so. Man hat sicherlich keine richtige Vorstellung von. Und dann ist das so. Und dann ist das ja so eine komische Mischung aus anstrengend, wie eben schon beschrieben, und auch gleichzeitig, ich will nicht sagen langweilig, aber eben sehr gleichförmig. Ne? Also so ein Baby braucht die ganze Zeit auch die permanente Ansprechbarkeit und Aufmerksamkeit. So. Man hat also immer die Antennen auf on und hat keinen Moment mal des Runterfahrens, des Resettens, des ich habe jetzt hier komplett meine Ruhe und das unterschätzt man, glaube ich, leicht. Und so über diese Inseln im Alltag und so können wir ja auch gleich nochmal irgendwie so ein bisschen sprechen, aber wir sind jetzt abgekommen davon.
Nee, aber das
dass ja auch bei eurem Baby in dieser Zeit
ganz. Ja, aber es ist, glaube ich, super wichtig, das einfach zu beschreiben, weil das ist einfach, was viele Frauen ja so und Mütter, junge Mütter, neue Mütter, einfach so verzweifeln lässt. Und ich habe das gestern, war meine Anna bei mir und hat uns besucht mit ihrem Baby und wir haben den Tag miteinander verbracht. Es war halt Brückentag, alle zu Hause, keine Schule, keine Kita. Und es war aber einfach so viel entspannter, auch wenn wir vielleicht viele waren, aber wir waren einfach zu zweit, wir konnten zwischendurch einfach so abwechseln und jeder hilft jeden und so. Und da merkt man einfach, wie gut es tut, als wenn man einfach ganz alleine ist mit dem Baby Und das ist ja einfach schon der Gang, dass sie einfach alleine auf Toilette gehen konnte und ich dann auf die Babys aufgepasst habe. So. Ja. Und das merkt man dann halt erst, wie schön das ist, einfach so diesen Zusammenhalt zu haben, als wenn man wirklich gerade sehr isoliert ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, erstmal schon mal die erste Sache, bevor wir auf diese ganzen, was bei eurem Baby passiert ist, weil das ist ja immer die Frage, was ist für die Eltern gut auch in dieser Zeit, wenn es gerade mal ist. Und wir rollen jetzt vielleicht, das fällt ein bisschen von hinten auf, aber ich glaube einfach ganz wichtig ist, einfach Gleichgesinnte in dieser Zeit einfach zu haben und sich gegenseitig zu stärken und das tut einfach gut, einfach zusammen, einfach nur zu Hause abzuhängen. Und das haben wir ja auch gemerkt, dass es uns auch gerade so sehr fehlt, dieses Abhängen miteinander.
Ja. Ja, voll. Das kam natürlich noch dazu, ne, dass in den letzten 2 Jahren ihr alle da draußen durch diese Phase gegangen seid, ohne dass es eben auch sozusagen so feste, ritualisierte Sachen gab, wie was weiß ich, Pekup-Kurse oder so, macht man natürlich auch für die Kinder, damit die da irgendwie, was weiß ich, wunder was toll gefördert werden, aber eben auch, damit man einfach andere Mütter kennenlernt. Und nicht umsonst ist es ja auch so, dass es nochmal eine Zeit im Leben ist, wo viele auch sehr innige Freundschaften entstehen, weil man einfach so viel im Alltag miteinander teilt, so wie vielleicht zuletzt im Studium oder sowas. Das erlebe ich ganz oft. Und auch wenn ich so zurückblicke, welche Frauen so in meinem Leben geblieben sind, dann sind schon auch ein paar dabei, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, wo man da irgendwie, ja auch noch ein bisschen später, wo man gemeinsam am Sandkistenrand irgendwie gesessen hat bei 2 Grad Nieselregen und Schäufelchen und Förmchen und so. Ist ja auch mal schön, wenn man das nicht alleine machen muss. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine besondere Zeit im Leben, die nochmal sehr neu ist, wo wir uns so ein ganz neues Feld von Leben irgendwie erobern.
Ja.
Tja, und was ist mit bei euren Babys so los? Natürlich auch eine ganze Menge. Sissi, du hast irgendwelche, wir wollten so ein bisschen starten mit so Gewicht und Größe und so, also allein so körperliche.
Genau, wir haben einfach auch mal.
Da hast du ein bisschen.
Wir haben auch einfach das Glück, dass wir bei uns in der Produktionsfirma auch gerade ein Baby haben, was in dem Alter ist gerade von unserer lieben Julia. Und das kleine Baby, da haben wir sie dann einfach gefragt, hey, das ist ja mal eine gute Folge für unseren Podcast. Und Julia hat uns einfach ein paar Sachen so für uns so einen roten Faden, was sie natürlich als Mutter brennt, interessiert. Und das sind ja auch immer die besten
aus nur so mittelmäßig egoistischen Gründen. Schöne Grüße.
Und danke.
Wir machen das. It's extra. It's especially for you.
Especially for you, genau. Und Julia hat uns einfach so ein paar Sachen gesagt, die sie jetzt gerade brennend interessieren. Das Gute ist ja immer, dass wir sie eigentlich jede Woche sprechen und sie uns auch viel fragen kann. Aber sie hat gesagt, was bei ihr gerade so im Mutterkreise so gefragt ist. Und die erste Frage hatte sie gesagt, so ab 4 Monaten ändert sich ja einfach, da wird ja auch euer Baby dann nicht mehr so oft gewogen und so. Das heißt, sie hat gefragt, ja, so wie ändert sich dann so das Gewicht, ne? Und eigentlich ändert sich ja gar nicht so viel. Am Anfang,
außer
das Baby immer größer wird. Und wir wollen auch einfach sagen, dass das natürlich alles super individuell ist. Ne? Also es gibt die Speckies und es gibt die ganz zarten. Was hatte meine beste Freundin gestern zu mir gesagt? Ich habe ein Lauchstangenbaby und sie hatten, ich weiß gar nicht, was sie zu ihrem Kind war, die ist so richtig proper jetzt geworden und ich habe so eine Lauchstange, sehr lustig. Dass das natürlich total weite Spanne ist und sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb gibt es natürlich nicht auch eine Grammzahl, die euer Baby die Woche unbedingt zunehmen sollte, sondern es gibt immer eine Spanne. Und das ist am Anfang ja eigentlich immer so im Schnitt 150 Gramm die Woche. Also wenn man das laut Lehrbuch macht, sind es so zwischen 170 und 330. Und wenn ihr dann nach dem 4. Monat seid, ist es einfach ein bisschen deutlich weniger. Dann nehmen einige Kinder sozusagen nur noch die Hälfte, so ungefähr 70 Gramm, was total in Ordnung ist. Andere nehmen aber immer noch 200 Gramm zu, was auch in Ordnung ist bei ausschließlich gestillten Kindern. Und das ist eigentlich, ändert sich gar nicht so viel. Es wird einfach nur, dass sie ein bisschen weniger zunehmen, weil die sind ja dann auch mit anderen Sachen beschäftigt als nur trinken. Und das ist, glaube ich, auch das große Thema, was die Veränderung von der neugeborenen Zeit zum ab dem 4. Monat ist, dass die Kinder einfach krass da sind, ne? Auf einmal so angekommen. Alles hat sich so Sie sind so ein bisschen in der Welt. Ne, die Verdauung hat sich, der Darm hat sich so ein bisschen eingespielt. Sie sind einfach stabil in allem. So, und das ist, glaube ich, die große Veränderung eigentlich, die wir heute auch noch so ein bisschen einfach durchleuchten wollen.
Ja, sie interagieren einfach auch mehr, ne? Also so, ich finde das, wenn die so, wie du so sagst, so in der Welt sind, heißt das ja auch so, dass sie ihren Platz finden in der Interaktion mit ihren Bezugspersonen, also mit ihren Eltern. Klar, die lachen schon längst und machen Geräusche und machen so dieses absolut süße Babygeplapper und so, und das ist ja auch so ganz zauberhaft, so irgendwie so diese Resonanz irgendwie mitzubekommen. Die Emotionswelt verändert sich, also man, das ist sozusagen modulierter als noch ganz am Anfang. Das ist natürlich auch ein Aspekt, dass ihr euer Baby viel mehr kennenlernt, also an der Art, wie es seinen Unmut vielleicht, oder ja, wenn es fröhlich ist, ist es sozusagen fröhlich, aber wenn es seinen Unmut kundtut, könnt ihr das viel besser lesen sozusagen. Ist es jetzt müde? Ist es hungrig? Ist es einfach überreizt, überfordert? Ist es, ne, will es sozusagen in Ruhe nach Hause gehen mit euch? Braucht es einfach mal wieder den Busen, nicht nur um zu essen, sondern auch um runterzukommen? So all diese Dinge, ihr könnt einfach viel besser schon auch von eurer Seite aus, euer Baby spiegelt euch mehr und ihr seid sozusagen da mehr in Resonanz miteinander. Das ist ja auch irgendwie ganz zauberhaft, aber natürlich ist es immer noch so, dass ihr häufig Rätsel ratet, was denn jetzt schon wieder los ist. Zumal ja auch die Zeit um den vierten Monat herum häufig eben auch durch diese ganzen Entwicklungen, die so ein Baby macht. Also das ist ja was, was ihr wahrscheinlich auch so als Grundregel in der Babyzeit auch von euren Hebammen schon immer erzählt kriegt. Diese Sprünge, ne? Und diese Phasen, die Babys haben, immer dann, wenn sie irgendeinen besonderen Entwicklungsschub am Wickel haben, dass sie dann eben auch angestrengt sind davon. Und dass im Gehirn so dieses ganze Synapsenverknüpfungsgewitter sozusagen, die auch echt beansprucht. Und dann sind die auch mal frustriert oder spüren so richtig so diesen Gehirnwachstumsschmerz. So kommt mir das dann manchmal vor. Und dann knallen hier und da auch mal ein paar Sicherungen durch und die sind einfach drüber. Und das zeichnet sich dann oft in diesen Entwicklungsphasen aus. Und diese Phase um den vierten Lebensmonat herum ist eine dieser ganz klassischen Entwicklungsphasen, weil da auf allen Ebenen so vieles Neues und anderes passiert.
Krass, es ist einfach, finde ich auch so, das ist die Phase, wo es einfach jetzt nicht mehr so dieses Stillen, Wickeln, Schlafen ist, ne, weil es verändert sich einfach die Wachphasen, ne? Die sind einfach länger wach, weil so und dann so im Schnitt, so sagt man so anderthalb bis zwei Stunden dann einfach wach und dann schlafen sie erst wieder. Und das ist natürlich auch schon mal eine ganz andere Umstellung für den Alltag, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt stundenlang spazieren gehen kann und die schlafen halt, sondern die sind einfach, wollen dann halt auch mehr gucken und sind aufmerksamer. Aber sie sind noch so klein, dass man sie auch immer noch beschützen muss, dass sie nicht überreizt sind, ne? Dass sie halt einfach, dass man da auch immer noch ganz klar gucken muss. Aber es ist jetzt nicht mehr so, man kann jetzt stundenlang irgendwie vielleicht irgendwie draußen in der Sonne sitzen und das Kind schläft gleich immer wieder ein, sondern das ist einfach, das ist so ein bisschen vorbei. Und das ist auch, finde ich, so die erste Phase, wo man so ein bisschen in der Wohnung so ein bisschen guckt, klar, die räumen dir mit, ne, die fangen ja gerade erst an, was sie so motorisch können, aber man denkt so ein bisschen die Wohnung um, wie man die jetzt so, wie man so mit dem Baby ist, ne, man ist ja vor allem viel auf dem Boden mit dem Kind und deshalb ist man da dann auch so ein bisschen so, gerade was man vielleicht am Anfang hat, dann noch so eine Wiege, so eine Federwiege vielleicht oder so, das ist alles nicht mehr so, sondern man beschäftigt sich jetzt auch mehr und da ist der Bodenkontakt einfach total wichtig und deshalb, das haben wir ja schon immer gesagt, eine gute, schöne Krabbedecke und am besten auch eine große, damit man sich selber auch mal kurz daneben legen kann. Es ist auf jeden Fall eine gute Investition.
Wenn man so beim Bauklötze aufstapeln so einnickt zwischendurch. Oh Gott.
Ja, aber mit vier Monaten müssen wir nochmal zurückgehen, sind die Bauklötze noch nicht die.
Na klar, aber so dieses, ey, was habe ich für Stunden gefressen, da irgendwie auf irgendwelchen Krabbeldecken und Teppichen gelegen und irgendwie Aufmerksamkeit und irgendwelche Puzzleteile da. Aber genau, das kommt natürlich alles erst viel später. Ich war nur gerade bei Krabbeln.
Aber ich finde es immer schön, wenn man sich da hinlegen kann und auch so ein bisschen vegetieren kann.
Ja, und voll.
Und
Absolut.
Und ich finde es auch ganz gut, mal so,
nein, Mama schläft
die nicht. Perspektive des Babys zu haben. Ne? Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz wichtige Sache, sich, wo wir, das ist auch eine Sache, die ich einfach gerne mit dir besprechen möchte. So, was biete ich meinem Baby in diesem Zeitraum an? Und natürlich ist das Erste, was so kommt, ist sozusagen so ein Activity Center, nennt sich das, oder Baby Gym oder so, ne? Also wir reden von einem Spielebogen. Und ich finde, das tut total gut, sich da mal unterzulegen, um diese Perspektive wahrzunehmen, was man dem Kind da anbietet, ne? Und wenn man jetzt so vor einem, es ist ja super beliebt, dieser Dschungel, ne? Und der ist einfach, klar sagen wir immer alle, ja, die finden das so toll und so, aber leg dich mal da unter, da kannst du nur in Schockstarre kommen, weil es ist halt einfach, it's too much, ne? Also es ist viel.
Was ist bitte der Dschungel?
Kennst du nicht den Dschungel? Der Dschungel ist von einer großen Firma so ein Spielebogen und alle erzählen mir immer, dass nur der ist halt einfach unheimlich bunt und viele Tiere hängen das, dann macht das einfach noch so ein Geräusche und so weiter und das ist natürlich, sagen halt immer alle, dass das dass die Kinder da sehr, sehr gerne unter sind. Aber ich finde, das muss man sehr dosiert machen, weil das ist einfach eine krasse Reizüberflutung. Also da hängt wirklich alles voll. Und das ist einfach so, dass Babys halt auch, wenn wir so unter sowas sehen, klar sind sie dann ruhig und gucken, aber es ist oft einfach zu viel für ihr kleines Gehirn, um das überhaupt irgendwie einzuordnen. Ne? Ja. Und wenn wir da bei der motorischen Entwicklung sind, so ab dem 4. Monat, was ja auch super individuell ist, ne? Es gibt halt total schnelle Kinder, die sich auch schon mit dem 4. Monat anfangen zu drehen. Andere brauchen halt einfach noch ein bisschen, also sind da erst im 6. Monat soweit. Aber was auf jeden Fall ja anfängt, ist ja, dass sie einfach gezielter greifen und Sachen halt anfangen richtig zu greifen und auch die Hand-Mund-Koordination. Das ist ja so einfach, das ist so der 4. Monat, wo 4., 5. Monat, wo sich alles in den Mund gestopft wird, ne?
Also weil der Mund und die Lippen und die Zunge ja so wie so ein erweitertes Tastorgan sind und damit das Baby eben auch die Welt erkundet und Beschaffenheiten und Strukturen und Haptiken und so, dann eben auch der sehr differenziert mit dem Mund wahrnimmt. Vielleicht schon auch so als Vorbereitung für das, weil es eine Voraussetzung sozusagen dafür ist, dann irgendwann dann später eben auch die Dinge, die sich im Mund steckt, auf Essbarkeit hin zu überprüfen sozusagen. Das ist, wenn man so will, so eine, also ein Baby macht ja keine Vorübungen, aber es macht sozusagen Entwicklungsschübe und Entwicklungsphasen ja auch nicht zufällig, sondern die Dinge gehen ja sozusagen da Hand in Hand einher. Was du eben gesagt hast mit dem Reizüberfluten und dem sich mit dem Baby beschäftigen und so. Also das habe ich häufig schon im Wochenbett, also wenn die Babys dann so ein bisschen größer sind und vielleicht 4 Wochen, 6 Wochen alt sind oder sowas, dass ich das ganz viel gefragt werde, so nach dem Motto, was muss ich denn jetzt machen mit meinem Kind so den ganzen Tag? So, ne, muss ich jetzt irgendwie da so, also jetzt gar nicht Frühförderwahn und so, aber man fühlt sich als Mutter dann ja auch so, muss ich jetzt hier irgendwelche spielen oder was? So. Und das finde ich immer, also so Babys sorgen da ja für, also genau so wie du das eben beschrieben hast, dass Babys eben nicht, die legt man eben nicht dann auf die Krabbeldecke und dann spielen die da oder gucken dann mal so rum für eine halbe Stunde, sondern sie sorgen ja quasi durch ihre Aufmerksamkeitsspanne von, weiß nicht, 10 Minuten irgendwie dafür, dass ihr euch alle 10 Minuten was Neues einfallen lässt und dass ihr zum Beispiel das Baby auf den Arm nimmt, weil das will dann wieder näher bei euch sein oder will einfach auch einen anderen Ausblick haben. Also ich habe ja auch meine Kinder immer ganz viel im Tragetuch rumgetragen. Und allein im Supermarkt an diesen bunten Regalen vorbeizugehen, da gibt's ja ganz viel zu gucken, so. Und da muss man irgendwie keinen, weiß ich nicht, Spielebogen, also natürlich, ne, Playcenter, wie auch immer man die Dinger nennt, aber schon im Alltag sorgen Babys ja dafür, dass sie Stimuli kriegen und dass sie Sachen gucken und dann wird ihnen das irgendwann zu viel mit dem Gucken und dann kuscheln sie sich wieder an und nehmen ein kleines Nickerchen. Oder so, also Babys sorgen sozusagen schon selber dafür und signalisieren euch das ja auch. Hier, Mama jetzt oder Papa, jetzt lasst ihr mal was Neues einfallen. Jetzt so die 10 Minuten, das habe ich jetzt alles gesehen und erlebt und jetzt brauche ich wieder was anderes. und so. Also man, die Babys halten einen quasi da, wenn man so will, ordentlich auf Trab, weil sie dafür sorgen, diesen gezielten Input zu kriegen. So, also ihr müsst euch da, lange Rede. Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Babys, ne? Das hängt nicht nur mit dem Temperament oder mit dem Wesen eines Kindes zusammen, die sie natürlich von Beginn an unterschiedlich sein lassen, sondern auch damit, wie ein Kind mit dem ganzen Input eben klarkommt und wie gut es sich selber da schon regulieren kann. So, und da werdet ihr euer Kind irgendwie gut kennenlernen. Aber rein intuitiv macht man ja sowieso so plötzlich so Sachen, dass man so das gehobene Selbstgespräch mit Kind, so, ne, im Tragetuch, dass man so selber so das kommentiert, was man selber so macht. Das ist, finde ich, so ein Phänomen, dass man dann so sagt, so, und jetzt räumen wir mal den Geschirrspüler aus. Also, ne, dass man mit dem Baby spricht. Und das ist auch so ein intuitives Ding. Das machen ganz viele Menschen, ohne dass man sich darüber Gedanken macht. Und letztlich erklärt man dem Kind damit ja auch so ein bisschen die Welt und was man gerade tut und so. Oder fängt plötzlich an, irgendwelche Lieder sich auszudenken und da irgendeinen Quatsch vor sich hin zu singen und so. Das sind ja alles so Dinge, wo jeder auch nach seinen Vorlieben und was man da so gerade so, was einem selber so liegt. Andere singen halt überhaupt nicht, weil sie das, was eben nicht ihr Ding ist. Aber so tut man ja intuitiv Dinge, wenn man mit einem Kind interagiert. Das macht man ja quasi ganz automatisch. Man sitzt ja nicht stumpf auf dem Sofa und glotzt an die Wand, so, sondern interagiert mit dem Kind. Und das ist sozusagen das Sinnvollste, die Interaktion. Deshalb ist ja auch dieses Digital Detox, also dass eine Mutter ständig auf ihr Handy guckt, für so ein Kind so schwierig, weil das Kind eben nicht checkt, was da passiert. Die Mutter ist irgendwie aufmerksam, aber das Kind kommt in dieser Aufmerksamkeit nicht vor und es gibt nichts, was das Kind sehen kann, was die Mutter macht oder der Vater. Ne, das sind auch nochmal so Themen, aber ich schweife jetzt ab. Also das nur nochmal zum Gezielten, was muss ich jetzt spielen mit meinem Kind oder was kann ich ihm anbieten?
Ich finde das total wichtig, dass du das gerade so ausführlich erklärt hast, weil es ist ja ich finde, es ist so ein bisschen im Alltag so eine Abwechslung. Also es ist vor allen Dingen einfach, man merkt das ja ganz klar, dieses Begleiten, also mein Baby darin begleiten, auch etwas anzugucken. Also wenn mein Kind bleibt da einfach nicht allein liegen, kein Baby bleibt irgendwo. Also es gibt natürlich immer Kinder, die du irgendwo hinlegen kannst und die gucken dann erstmal. Aber die meisten brauchen halt auch dieses trotzdem da, dieses, dass die Mutter oder der Vater oder die andere Mutter einfach daneben ist und einfach dieses Begleitende mit ihnen sprechen. Und dann wechselt das wiederum, wie du es ja gerade so schön beschrieben hast, dass diese Phase dann ja auch vorbei ist und dann ist das getragen werden und dann kann man sozusagen Dinge in seinem Alltag, ne, dass man gemeinsam die Geschirrspülmaschine im Tragetuch ausräumt oder was auch immer. Aber es ist so ein Abwechslungsspiel, ne, dass man einfach gezielte Aufmerksamkeit, und das ist ja auch, das zieht sich ja durch die ganze kindliche Zeit hindurch, ne? Das merke ich. Also ich habe gerade eine sehr intensive Dreijährige und die ist natürlich einfach intensiv, wenn ich nicht bei ihr bin, ne? Also wenn ich einfach keinen Fokus auf sie habe. Mhm. Und diesen Fokus, den habe ich natürlich nicht gerade den ganzen Tag und kann ich gar nicht leisten, weil ich ja auch noch gerade ein 2 Monate altes Baby habe. Das heißt aber, sobald man mit ihr im Spiel ist und mit ihr das begleitet, ist die super easy, ne? Aber das ist halt einfach dieses so, man jongliert halt, ne? Und das ist halt die große, und deshalb sage ich ja auch, und das habe ich ja, so bin ich ja auch zu Beginn in unserem Podcast eingestiegen, dass das halt einfach ein 24-Stunden-Job ist und dass man eigentlich alles andere nebenbei nicht schafft. Also man schafft vielleicht noch gerade so sein Haushalt und selbst das ist einfach viel, weil dazu gehört ja irgendwie die Wäsche zu halten, gesund zu kochen und so. Und das ist halt einfach eine riesengroße Aufgabe. Und wenn man dann bedenkt, dass man dann vielleicht noch, da gehöre ich ja auch zu, 1000 andere Sachen nebenbei macht, das ist halt einfach nicht möglich, ne? Also dann wäre man ja Übermensch sozusagen. Deshalb ist ja auch das, was wir ja immer sagen, Care-Arbeit ist einfach ein richtiger Job und der ist sehr, sehr anspruchsvoll und der ist zwar toll, weil es ist schön mit seinen, aber man ist natürlich auch sehr oft erschöpft und deshalb ist es da einfach weiterhin so wichtig, das einfach zu wertschätzen und zu gucken, wie man da halt dann auch wieder sich abwechselt mit seinem Partner oder Partnerin, dass derjenige, der das halt mehr macht, auch seine Auszeiten bekommt, um wieder Kraft zu kriegen, weil das ist schon intensiv.
Ja, absolut. Und es sind ja auch immer so, also ne, diese kleinteilige Aufmerksamkeit für die Kinder bedeutet ja auch für unsere Dinge, die wir sozusagen, wir kriegen ja nichts fertig am Stück. So ein Geschirrspüler auszuräumen, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, das schafft man ja oft gar nicht auf einmal. Oder Wäsche mal kurz aufzuhängen oder abzunehmen. Ey, wie viele Waschmaschinen sind mir sozusagen in der Waschmaschine vermodert? 2 Tage später habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich es mir auch gerade schenken, oder dass ein Wäscheständer da unabgeräumt irgendwie tagelang in der Wohnung rumsteht, weil man schafft immer irgendwie 3 Teile abzunehmen und zusammenzulegen. Und so, ne? Das ist einfach auch was ganz Ungewohntes, dass man nicht mal seine Zeit selber so einteilen kann, dass man sagt, man hat jetzt mal eine halbe Stunde am Stück, wo man diesen Elterngeldantrag endlich mal fertig macht oder irgendwie sowas. Also noch gepaart mit intellektueller Leistung und so, ist das ja dann sowieso irgendwie eine Herausforderung. Also ihr seid damit nicht alleine und eure Kinder brauchen euch in dieser Phase einfach immer wieder in diesen kurzen Etappen. Und ja, wahrscheinlich ist es wie so oft im Leben eine gute Mischung aus dem, was du eben gesagt hast. Also so zu gucken, dieses sprichwörtliche Dorf, was es braucht. Also ne, entweder in der Partnerschaft und oder in der Wahlverwandtschaft sozusagen mit guten Freunden, dass ihr euch einfach zusammenrottet. Also ich fand zum Beispiel auch immer gut, abends irgendwie, ist ja häufig eine schwierige Zeit, dass man irgendwie dann nicht so spät isst, zum Beispiel mit Freunden, sondern sich gemeinsam irgendwo bei wem zu Hause trifft. Und einer versucht irgendwie zu kochen und das macht man dann irgendwie wechselseitig und einer bringt was mit oder irgendwie sowas. Oder einfach in der Partnerschaft, was häufig ja so ein Szenario ist, der care-arbeitende Teil der Beziehung ist dann mit dem Baby alleine zu Hause, der die andere kommt nach Hause und als erstes kriegt man das Baby in den Arm gedrückt, so nach dem Motto, hier, jetzt nimm du mal, ich brauche mal kurz eine halbe Stunde, und dass man diese halbe Stunde auch hat, wo man sich nicht immer nur, weiß ich auch nicht, unter die Dusche stellt, um sich im Bad einzuschließen, sondern einfach, dass man mal sagt, so, ich gehe jetzt mal kurz einmal um den Block und kauf mir ein Eis und setze mich einfach auf eine Bank und guck ein bisschen vor mich hin und bin kurz mal so für mich. Also so kleine Fluchten und kleine Auszeiten, die ihr euch gegenseitig auch sozusagen ohne, im besten Fall ohne, dass man danach fragen muss, so, sondern dass das so eure Verabredung ist, dass beide die auf jeden Fall immer haben, weil die braucht ihr. Man braucht einfach zwischendurch mal kurz einen Moment, nicht zuständig sein und mal kurz einmal durchatmen.
Ja. Das stimmt, das ist gut. Aber um nochmal das zusammenzufassen, was man jetzt so, was ihr machen könnt, sozusagen, wie ihr euer Kind bespielt, ist, glaube ich, nochmal, dass es einfach gut ist, dass man dazwischen, ich finde auch eine Massage ist in dem Alter immer sehr gut, Füße einfach, also es muss nicht immer eine Ganzkörpermassage sein, sondern dass ihr einfach nur die Füße massiert, dann die Füße aneinander reimt, mit dem Kind dabei auf dem Weg. Ich finde, man kann sehr viele Interaktionen ganz schön auf dem Wickeltisch machen. Also auch wenn man immer sagt, natürlich kann man ein Kind auf dem Boden wickeln und auf dem Sofa, aber ich finde wirklich, also ich habe immer und auch jetzt wieder, ich liebe den Wickeltisch, weil ich da sehr gut in Interaktionen mit dem Baby sein kann. Es ist, ich kann es warm machen, sie kann jetzt momentan immer schön nackig strampeln, dann massiere ich die Füße, dann reden wir miteinander, sie liebt es. So, es ist wirklich einfach ein schöner Ort, und dann ist es natürlich mit so ab dem 4. Monat, dass man, wie gesagt, die Krabbeldecke hat. Ihr müsst nicht so ein Überangebot geben. Ihr braucht da jetzt noch nicht so viel 35.000 Rasselspielzeuge kaufen, sondern es sind wirklich die kleinen Sachen. Babys mögen sehr gerne die Seidenpuppen. Gibt es bei DM zum Beispiel auch einzeln, davon kann man auch an den Spielebogen hängen, weil die können sie auch super gut in den Mund nehmen. Also es ist für die Hand-Mund-Koordination total wichtig, also weil sie ja anfangen, jetzt greifen zu lernen. Ihr könnt natürlich.
Und die sind auch so schön
die
leicht,
sind leicht,
ne? Also anders als so ein Holzspielzeug, so schön wie es ist, ist in dem Alter häufig noch, ne, dann dong, dängeln die sich das immer gegen den Kopf.
Und dann weinen sie, ne, das tut einfach weh.
Oder Tücher, genau, ja, sind dann oft ganz toll.
Und wichtig ist halt wirklich auch, dass die flache, dass sie halt flach liegen, das kann halt einfach eine nicht zu dicke Krabbeldecke sein, aber sie sollte, oder auch so, es gibt halt auch so Spielmatten, ne, kommen wir wieder auf unsere Schadstofffolge, da guckt ihr einfach bei so natürlich und bei Anni, die haben da auf jeden Fall Matten, die ihr ohne Probleme nehmen könnt, weil sie natürlich anfangen, sich zu drehen und sie brauchen Halt und dann muss es zwar weich sein, aber auch nicht zu weich, sonst können sie sich halt nicht drehen. Also dieses auf dem Boden findet sehr viel statt und natürlich dürft ihr auch mal ein bisschen Hilfestellung geben, aber es ist schon hier einfach, jedes Kind Also es gibt natürlich, dass es in dem Zeitraum das tun will, aber jedes Kind hat ja eine andere Gehirnreife und es kommt erst dann, wenn euer Kind wirklich im Gehirn reift ist, wird es sich drehen. Dass ihr jetzt nicht so einen Stress damit habt, dass es, wenn es das jetzt nicht genau mit 4 Monaten macht oder erst mit 5,5, so. Das ist einfach wirklich super individuell.
Oder mit 7.
Super individuell und es muss bereit dafür sein. Und dieses Begleiten ist halt einfach total wichtig, ne, dass ihr das nicht immer macht. Und das ist auch im gesamten weiteren Leben, ersten Lebensjahr so. Ein Kind begleiten, aber ihn und im zweiten und im dritten auch. Ich habe es ja auch gerade, wie das eigenständige Anziehen und so weiter. Es ist einfach wichtig, dass die Kinder das alleine machen. Und das wird auch euer Baby tun. Und da ist es einfach, das wird so passieren zwischen 4. und 6., dass es halt greifen, drehen und den Arm stützt, ne? Dass es wird, wenn es in der Bauchlage ist, dass es sich hochstützt und vielleicht gehen auch einige schon in den Vierfüßler robben. Das sind so die Entwicklungsschritte, die in diesem Zeitraum halt einfach stattfinden. So, um das nochmal so ein bisschen für euch zusammengefüllt.
Hast du sehr schön zusammengefasst.
Und das nächste Thema, Karin, was wir auf jeden Fall nochmal, ist ja nochmal so, ist der Schlaf. Da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz drauf eingehen.
Der Schlaf am Tag.
Wir haben zwar eine super tolle Folge dazu, die könnt ihr auf euch jeden Fall nochmal anhören, wenn ihr neu gerade das...
Und nehmen auch demnächst nochmal eine Schlaffolge auf. Die haben wir auf jeden Fall schon in petto, ne? Weil eben viele Fragen kamen dazu. Okay, Nachtschlaf und Baby habe ich verstanden, aber wie ist denn das, wenn das Baby ein bisschen größer ist? Und der Tagschlaf und so, dazu kommt in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch eine Folge. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich wollte nur sozusagen
hinweisen. Ich habe gerade so viel geredet.
Auf dieses Thema speziell warten.
Ich versuche nur immer so ein bisschen, weil ich immer immer denke so, okay, gerade als unsere Hörerin wollen dann immer hören, okay, das muss jetzt passieren, so ungefähr, wie gesagt, individuell. Ja. Und in dem Zeitraum findet halt auch die U4 statt. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wo einfach auch nochmal das Gewicht kontrolliert wird, wo nochmal geschaut wird, wir sind einzelne Entwicklungsschritte, wo Impfungen stattfinden, ne? Da passiert einfach ganz, ganz viel. Und das ist natürlich super aufregend. Das Kind nimmt tagsüber, es kann viel besser sehen als in den ersten 3 Monaten. Also kann einfach euch klarer sehen, noch eine Person klarer sehen. Das heißt, das ganze Umfeld ist auf einmal so, wow, da ist a lot. Und das ist auch eine Sache, wo Kinder sich ablenken lassen vom Trinken, also vom tagsüber Stillen, wo sie dann immer den Kopf wegmachen, weil da einer kommt oder der klingelt was oder so. Also sie sind sehr leicht abgelenkt.
Oder an den Klamotten rumspielen oder irgendwie, ne? Also jeder Kettenanhänger ist spannender als irgendwie jetzt mal einmal vernünftig zu Ende zu trinken. Total. Und dann nehmen sie immer nur so einen kleinen Schluck und dann ist die Welt da draußen wieder viel spannender. Und das führt dann im Übrigen auch dazu, dass die Kinder dann ihre Kalorienzufuhr dann wieder mehr auf 24 Stunden verteilen. Und eben nicht mehr hauptsächlich tags essen. Oft ist es mit 3-4 Monaten ja tatsächlich schon so, dass die Nächte ein bisschen ruhiger werden. Aber wenn die Kinder dann tagsüber so neugierig und eben vom Essen so schnell abgelenkt werden, dann sind häufig die Nächte auch wieder unruhiger oder ihr stillt häufiger oder beides, damit die Kinder innerhalb von 24 Stunden auf ihre Kalorienanzahl kommen.
Und das ist normal.
Genau, und das ist normal. Das heißt nicht, oh, die Milch reicht ja nicht mehr. Oh, wir müssen jetzt unbedingt zufüttern. Oder die Schwiegermutter kommt dann um die Ecke mit, mach doch mal Flocken in die Flasche oder mach doch mal einen Abendbrei oder so, damit das Kind mal richtig satt wird.
Ja, also das ist totaler Quatsch. Was wirklich gut ist, wenn ihr einfach darauf achtet, weil es halt einfach so interessant ist alles und sie so viel aufnehmen und die Welt einfach ganz, ganz aufregend ist, dass man halt bei den Stillphasen einfach guckt, dass man sich auch Stillphasen hat, wo man sich wirklich zurückzieht und dass die Kinder halt nicht so abgelenkt sind, damit sie einfach gut trinken. Weil sie nehmen natürlich, wenn sie abgelenkt sind, weniger Energie auf und die holen sie sich halt nachts zurück, weil da ist ja alles schön ruhig und da kann ich ja dann in Ruhe trinken. Und das ist halt die größte Veränderung. Und das ist einfach normal. Und das hat nichts mit zu wenig Milch zu tun, wie Karin es gerade gesagt hat. Dafür haben wir auch eine ganz tolle Beikostfolge, auf die wir euch wieder hinweisen werden, weil das ist auch eine Frage, die ist, wann, gerade wenn die so 4 Monate alt sind, oh Gott, ja, jetzt habe ich eigentlich genießt einfach das Stillen, weil jetzt klappt das wahrscheinlich alles richtig gut, aber dann kommt ja schon wieder das große Thema Beikost. Und da ist es halt einfach ganz wichtig, nochmal zu wissen, dass häufige Stillen einfach immer noch richtig wichtig ist. Für euer Baby, weil der Blutzuckerspiegel einfach die ganze Zeit stabil gehalten werden soll. Also das heißt, nächtliche Stillen ist normal und ist wichtig. Und ihr solltet natürlich mit der Beikost nicht mit Beginn des 4. Monats beginnen, wo es auf vielen Gläschen so draufsteht, sondern frühestens mit Start des 5. Monats, aber eher den Ende. Und es sind eigentlich wirklich nur sehr wenige Kinder bereit für Beikost in dem Alter. Und deshalb ist es wichtig, nochmal euch, dass ihr euch nochmal die Beikostfolge dazu anhört, weil ein fetter Abendbrei macht nicht ein Baby, was komatös schläft, sondern auch ganz viel Verdauungsarbeit. Und das vergessen dann auch immer alle gerne. Und die Schlafmuster stellen sich einfach neu ein. Also das Schlafmuster verändert sich zu der ersten Zeit, weil sie einfach leichtere Übergänge haben. Und in diesen Übergängen, wo sie aufwachen, versichern sie sich dann natürlich wieder, ist Mama da, ist Papa da, ist jemand da. Und wenn das halt nicht schnell genug ist, wenn dein Baby zum Beispiel irgendwie in einem anderen Raum dann schon schläft, dann wachen sie richtig auf und weinen und dann kann man sie nicht wieder schnell in Schlaf bringen. Und deshalb ist es einfach weiterhin gut, dass dein Kind in deinem Zimmer mit bei dir schläft, damit es einfach weiß, dass du da bist.
Genau. Gut.
Ich rede so viel.
Viel, oder? Was da so passiert mit 4 Monaten. Nein, alles super. Du redest, also das ist genau das, was unsere Hörerinnen doch an unserem Hebammensalon schätzen. Geballte Informationen und genau, viele Infos, die nur so aus dir heraussprudeln. Okay, ja, also kleiner Verweis auf unsere Schlaffolge, kleiner Verweis auf unsere Beikostfolge, kleiner Verweis auf unsere Schlaffolge, die demnächst noch kommt. Und ja.
Ja, und es ist einfach eine sehr intensive Phase und es braucht einfach viel, viel Kraft dafür und es ist eine unglaublich schöne Phase, wie jede Phase mit dem Baby, aber das ist halt einfach ein Fulltime-Job. Und wenn ihr sozusagen, könnt ihr gerne euren Partner oder Partnerin diese Folge vorspielen, weil wir wissen es, was ihr jeden Tag leistet. Das ist, glaube ich, einfach, dass man sich das eigentlich nur vorstellen kann, wenn man das selber auch mal gemacht hat und nicht nur 2 Stunden aufgepasst hat, sondern einfach mit Baby einfach mal so eine Woche gemacht hat, dann weiß man wirklich, wovon wir sprechen und dass das einfach ein krasser Job ist und ihr da echt groß was Unglaubliches leistet jeden Tag. Und das muss man sich halt auch immer bewusst machen. Und dass es okay ist, wenn halt die Wäsche nicht perfekt aufgehangen ist und dass man halt einfach nicht eine Krake ist mit vielen Händen, sondern nur mit 2 Händen. Und von daher ist das alles ganz natürlich. Und genau, das war uns sehr, sehr wichtig, euch das mit an die Hand zu geben. Und wir hoffen, dass ihr euch auch ein bisschen auf die Schulter klopft.
Genau, unbedingt. Und nicht nur am Weltfrauentag, sondern auch an allen anderen 364 Tagen des Jahres. Gut, ihr Lieben, dann habt eine ganz schöne Woche.
Wenn ihr noch eine Hörerwoche für eine Frage habt, die zu dem Thema speziell ist, dann können wir die gerne nächste Woche nochmal aufgreifen am Anfang des nächsten Hebammensalons. Dann schickt uns einfach eure Frage dazu. Ansonsten könnt ihr euch freuen auf eine neue Schlaffolge in den nächsten Wochen und wir freuen uns auf euch nächste Woche im Hebammensalon.
Genau, bis
Tschüss.
Bald.
Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen, denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Hold up. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.